Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, 24. April. Heute mit diesen Themen. Fliegen die Berner Young Boys aus der Super League? Lizenzkommission lernt aus der Vergangenheit. Bestnote im Politmarketing. Die SVP punktete im Wahlkampf 2011 mit Themen statt mit Köpfen. Wie Vorurteile zu Diskriminierung führen. Amnesty-Bericht zur muslimischen Minderheit in Europa. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Gestern gab es erneut Bombenangriffe des Sudan gegen Südsudan. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon verurteilte die Angriffe und forderte den sofortigen Stopp von Gewalt. Sudans Militär hat in der ölreichen Gegend um die Stadt Bentiu Bomben abgeworfen, wie Nachrichtenagenturen melden. Sudans Präsident al-Bashir lehnte bei einem Besuch seiner Truppen Verhandlungen mit Südsudan ab. Die Schweiz wird für die Rohstoffbranche immer wichtiger. So hat die Financial Times den diesjährigen Gipfel der Rohstoffhändler, der gestern Abend eröffnet wurde, an den Genfersee verlegt. Rund 300 Firmenchefs aus der Rohstoffbranche diskutieren über die neuesten Trends in der Branche. Durch die zunehmende Bedeutung des Rohstoffhandels in der Schweiz werden auch Forderungen nach mehr Transparenz immer lauter. Rohstoffe werden oft unter prekären Bedingungen abgebaut oder angebaut. Die Wettbewerbskommission WEKO musste letztes Jahr in verschiedenen Branchen eingreifen. So musste sie in diversen Fällen eingreifen, weil Firmen Preisvorteile, die durch den starken Franken entstanden sind, nicht weitergegeben haben. Für tiefere Preise sorgen Parallelimporte, die in der Schweiz grundsätzlich zugelassen werden müssen. Doch viele Firmen versuchen, die Parallelimporte zu verhindern, um höhere Schweizer Preise durchsetzen zu können. Auch hier musste die WEKO eingreifen. Beim Aufbau von Glasfasernetzen, die oft von örtlichen Elektrizitätswerken und der Swisscom gemeinsam gebaut werden, mussten gewisse Bestimmungen angepasst werden, damit keine Monopolsituationen entstehen können. Ende April erfolgt der Baustart der neuen Polygonbrücke über 4 SBB-Gleise im Wieler Quartier. Die Brücke ist dringend sanierungsbedürftig, da ein Neubau mit rund 1,8 Millionen Franken aber günstiger als eine Sanierung zu stehen kommt, haben sich die Stadt Bern und die SBB für einen Neubau entschieden. Die aus dem Jahre 1937 stammende Stahlbrücke hat große Korrosionsschäden. Über die genaue Kostenaufteilung sind sich die SBB und die Stadt Bern noch nicht einig.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der FC Zürich, Sion, Servette und die Berner Young Boys erhalten keine Lizenz für die kommende Fußball-Super-League-Saison. Auch ein halbes Dutzend Challenge League Clubs erhalten keine Lizenz. Offenbar reagiert die Swiss Football League auf die Vorkommnisse in der aktuellen Saison. Mitten in der Saison wurde dem Neuerburgen Traditionsclub Xamax die Lizenz entzogen. Im Moment ist immer noch offen, ob Servette Genf trotz Bankrott weiterspielen darf. Die betroffenen Clubs haben nun 5 Tage Zeit zu reagieren. Ansonsten dürfen sie in der nächsten Saison nicht in den höchsten beiden Fußballligen mitspielen. Michael Sparr hat mit Bernhard Welten über die Hintergründe dieses Entscheides gesprochen. Bernhard Welten ist Präsident der Lizenzkommission der Swiss Football League.
11 Clubs aus der Super League und aus der Challenge League erhalten dieses Jahr in erster Instanz keine Lizenz. Das sind extrem viele Clubs. Wollen Sie die Super League und Challenge League schließen?
Das ist sicherlich nicht die Idee, die wir haben. Die Lizenzkommission ist eine rechtsanwendende Behörde. Was wir machen ist, wir wenden das bestehende Reglement, Lizenzreglement der Swiss Football League an. das ist einfach der Schluss, der daraus entstanden ist, dass 11 Clubs in erster Instanz jetzt die Lizenz nicht zugesprochen haben erhalten.
Reagiert man damit einfach auf das, was jetzt passiert ist, also die Situation mit Xamax, denen während der Saison die Lizenz entzogen wurde und Servet, das eigentlich bankrott ist und man nicht genau weiß, wie man da weiterverfährt, setzt man da ein Zeichen und lehrt aus der Vergangenheit?
Also eine gewisse Lehre aus der Vergangenheit ist sicherlich da und es wurde im Vorfeld des Lizenzierungsverfahrens eben auch abgesprochen mit dem Finanzexperten, dass die bestehenden Reglemente streng angewendet werden, in der ersten Instanz jetzt bei uns. Insofern hoffen wir, dass wir den Clubs somit eine gewisse Genugtuung geben können oder eine gewisse Sicherheit geben können, wenn sie die Lizenz erhalten, dass eine große Chance besteht, dass dann auch die Saison 12-13 fertig gespielt werden kann.
Wie wird da so verfahren bei diesem Lizenzverfahren? Wie muss man sich das vorstellen?
Faktisch, wir erhalten umfangreiche Dossiers mit sehr, sehr vielen Dokumenten, die wir anhand der Lizenzbestimmungen prüfen. Sämtliche, also es gibt 5, 6 Kategorien, Unterkategorien, die von Experten vorgeprüft werden. Diese Vorprüfungsberichte gehen an die Clubs. Die erhalten die, können in dem Sinne nochmals nachbessern, Stellungnahme beziehen dazu, bevor wir als Lizenzkommission die Dossiers dann sichten und entscheiden.
Jetzt haben diese Clubs die Chance, Rekurs einzureichen, was wahrscheinlich alle Clubs tun werden. Was sagen Sie den Clubs, was müssen sie machen, damit sie die Lizenz dann doch noch erhalten?
Also es ist richtig, ich gehe davon aus, dass sämtliche Clubs, die die Lizenz jetzt erstinstanzlich nicht erhalten haben, Rekurs einlegen. Die Clubs selber wissen am besten eigentlich, gestützt auf den schriftlichen Entscheid, den sie erhalten haben, was sie vorzukehren haben, was sie für Dokumente beizubringen haben.
Bernhard Welten von der Lizenzkommission von der Super League. Denken Sie, dass die Clubs jetzt gerade in der Super League, wie zum Beispiel die Berner Young Boys, dann am Schluss doch noch wieder spielen werden in der nächsten Fußballsaison?
Ich gehe grundsätzlich davon aus, also es sind alles lösbare Probleme, sage ich mal. Wenn ich zurückblicke, soweit ich mich erinnern kann, gab es noch nie einen Fall, wo die Rekursinstanz einem Club keine Lizenz erteilt hat. Aber gewisse Hausaufgaben müssen bis zu einem solchen Entscheid natürlich von den Clubs noch getätigt werden.
Sagt Bernhard Welten, Präsident der Lizenzkommission der Swiss Football League. Die Berner Young Boys haben in einem Medienkommuniqué mitgeteilt, dass sie Rekurs einlegen werden. Sie gehen davon aus, dass sie die Lizenz zweitinstanzlich doch noch erhalten werden. Aufgrund der turbulenten Ereignisse in der laufenden Saison begrüßt IB das sehr strenge Vorgehen der Lizenzkommission.
Rabe Info 95,6.
Ein wirklich ausgezeichnetes Politmarketing. Die SVP schaltete im letzten Wahlkampf nicht nur am meisten Inserate, sondern vor allem die besten Inserate. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Im Unterschied zu allen anderen Parteien setzte die SVP bei den National- und Ständeratswahlen 2011 nicht auf Köpfe, sondern auf Themen. Damit war sie stets am Puls der Zeit und konnte aktuelle Ereignisse erfolgreich in ihre Wahlkampfkampagne einbauen. Wilmar Rall mit den Einzelheiten.
Mit den Wahlinseraten der SVP hätte man 150 Fußballfelder bepflastern können. Die SVP schaltete im Wahljahr 2011 so viele Inserate wie keine andere Partei. Das alleine sei wenig erstaunlich, so Marc Bühlmann vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Was sie aber erstaunt habe, sei, dass die SVP auch inhaltlich sehr stark von den anderen Parteien abweiche.
Also was uns ziemlich überrascht hat, ist, wie deutlich sich die SVP eben tatsächlich abhebt. Also insbesondere hinsichtlich dieser Fokussierung auf Themen statt auf Personen, aber auch, dass sie eben die Ständeratskampagne deutlich weniger stark gefahren sind als die anderen Parteien.
Für die Studie haben Marc Bühlmann und sein Team fast 4000 Inserate aus Tages- und Wochenzeitungen aus den drei Sprachregionen ausgewertet. 80% aller Wahlinserate zierten Köpfe, also National- und Ständeräte. Bei der SVP hingegen machten die Köpfe nicht einmal 20% aus, obwohl die National- und Ständeratswahlen klassische Personenwahlen sind.
Also man würde eben erwarten, dass auch die SVP auf Köpfe setzt. Das tut sie aber ganz bewusst nicht, weil sie dieses Politmarketing mit diesen Themen relativ professionell betreibt. Was die SVP will mit diesen Themen, ist eben, sich selber in Erinnerung zu rufen. Und als Oppositionspartei ist ihr ja dieser inhaltliche Kurs wesentlich wichtiger als die Person. Also die SVP möchte möglichst viele Wählerprozente machen und diese Wählerprozente, die hat sie bis zu diesen Wahlen eben vor allem mit ihren Themen geholt und nicht unbedingt mit ihren Personen.
Mark Bühlmann war erstaunt, dass nicht auch die Grünen und die Grünliberalen versucht haben, vermehrt mit Themen statt mit Köpfen zu punkten.
Dieses Fukushima-Thema, obwohl das eigentlich ein Steilpass gewesen wäre für beide Parteien, ist dieses Thema praktisch nicht verkauft worden, mindestens in den Inseraten, die wir uns eben angeschaut haben. Und das wäre ja möglich gewesen, hier für die Grüne Partei mindestens zu sagen, wenn Atomausstieg, dann sind wir die richtige Partei.
Vielleicht aber ist langfristiges Politmarketing auch gar nicht mehr die beste Strategie. Denn die SVP mit den meisten und offenbar auch den besten Inseraten gehörte ja zu den Verlierern der Wahl. Mark Bühlmann meint dazu:
Kann man schon vermuten, dass quasi hier auch eine Anti-Mobilisierung stattfindet. Also dass immer mehr auch Leute, die eigentlich sich nicht so für Politik interessieren, dann eben hingehen und sagen, wir wählen, damit die SVP eben nicht mehr so viele Wählerprozente gewinnt. Aber man könnte ja im Prinzip auch sagen, dass die SVP eigentlich viel mehr hätte verlieren müssen, beispielsweise an die BDP, also an die Partei, die sich von ihr abgespalten hat, hat sie aber nicht. Also sie hat nicht den Wähleranteil der BDP einfach so verloren, sondern sie hat weniger verloren. Also könnte man in diesem Sinne auch behaupten, dank ihrer Strategie hat sie nur so wenig verloren. Also es ist relativ schwierig, von Inseraten auf Wahlerfolg zu schließen.
Sagt Mark Bühlmann vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern und Leiter von Anne Public Suisse. Anne Public Suisse gibt das politische Jahrbuch der Schweiz heraus mit Daten und Interpretationen der aktuellen Wahlen und Abstimmungen. Mehr Infos dazu gibt's auf unserer Homepage und zwar unter www.rabe.ch und dort Rabe Info anklicken.
95,6. Rabe Info.
Sind die Muslime die neuen Sündenböcke Europas? In den letzten Jahren hat die Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen stark zugenommen. Vorurteile und Ängste werden geschürt und politisch instrumentalisiert. Die Stimmung wird mit fremdenfeindlicher Propaganda angeheizt, diskriminierende Gesetzgebungen werden erlassen. Amnesty International schlägt Alarm. In ihrer neuen Studie «Selbstbestimmung statt Vorurteile – Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen in Europa». Wilmar Rall berichtet.
Muslime sprengen sich in die Luft. Sie unterdrücken ihre Frauen. Mit der aufgeklärten Demokratie in Europa ist der Islam nicht vereinbar. Solche Vorurteile sind sehr nützlich. Sie lenken von den eigentlichen Problemen ab und lassen sich für politische Zwecke instrumentalisieren. Dieser Trend zeichnet sich in vielen europäischen Ländern ab, sagt Magdalena Urechola, Kampagnenkoordinatorin Migration und Diskriminierung bei Amnesty International Schweiz.
Seit dem 11. September besteht die Tendenz, grundsätzlich den Islam und alles, was mit Muslimen zu tun hat, mit Terroristen gleichzusetzen. Und diese Islamophobie, die äußert sich natürlich auch in einem politischen Diskurs. Die Muslime werden wie andere ethnische Minderheiten, wie zum Beispiel die Roma oder Leute mit Behinderung oder auch wie Homosexuelle, instrumentalisiert und für die Politik als Sündenböcke deklariert, um es für die Parteien auch herzuhalten, damit die Parteien auf Stimmenfang gehen können, auf dem Rücken dieser Menschen.
Mit der politischen Instrumentalisierung nehmen auch die Angst und die Vorurteile in der Bevölkerung zu. Und das wiederum führt dazu, dass die Muslime und Musliminnen Europas in vielen Bereichen diskriminiert werden.
vor allem halt wurde gesehen, dass die Diskriminierung im Bildungssystem eigentlich überall in allen Ländern vorkommt. Kleiderordnung zum Beispiel an Schulen für Schülerinnen oder Studentinnen oder zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, dass Frauen vor allem, die ein Kopftuch tragen, sobald es zu einem persönlichen Interview kommt, das Kopftuch dann das Problem ist.
Die neue Amnesty-Studie hat die Situation in 5 europäischen Ländern untersucht, und zwar in der Schweiz, in Belgien, in den Niederlanden, in Spanien und in Frankreich. In allen 5 untersuchten Ländern herrschen ähnliche Vorurteile und auch die Diskriminierungen, von denen die muslimische Gemeinschaft betroffen ist, sind überall sehr ähnlich. Trotzdem habe jedes Land seine spezifischen Bedingungen, so auch die Schweiz.
Bei der Schweiz ist es halt speziell, dass wir eine direkte Demokratie haben, beziehungsweise halt jeder Kanton seine eigene Verfassung und seine eigenen Gesetze besitzt. Zum Beispiel im Bildungswesen ist es nicht einmal kantonal geregelt, sondern jede Gemeinde und jede Schule hat ihre eigene Kleiderordnung oder kann ihre eigene Kleiderordnung verfassen. Und damit wird es in der Schweiz eben sehr viel schwieriger, generelle Tendenzen auszumachen.
Amnesty International will mit dem Bericht «Selbstbestimmung statt Vorurteile» verschiedenste Akteure vermehrt in die Pflicht nehmen. Von den Politikerinnen und Politikern, Organisationen, aber auch den Medien erwarten sie, dass differenzierter über das Thema gesprochen wird.
Ja, eben, also Muslim ist nicht gleich Muslimin oder Muslimin nicht gleich Muslim. Es gibt im Islam ganz verschiedene Richtungen, die Sunniten, die Schiiten, die Aleviten, und in diesen ganzen Gruppierungen drin gibt es Menschen, die sich als Muslime betrachten, aber zum Beispiel trotzdem Schweinefleisch essen, andere, die Ramadan machen, aber kein Kopftuch tragen. Also der Islam ist so facettenreich, dass es einfach nicht geht, wenn man es so simplifiziert und stereotypisiert und auf einen Punkt bringen will. Das geht gar nicht.
Sagt Magdalena Urechola von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation zeigt sich äußerst besorgt über die Entwicklungen in den europäischen Ländern. Im Bericht ruft sie deshalb nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Regierungen zum Handeln auf, damit das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Religionsfreiheit auch den Muslimen und Musliminnen in Europa gewährt wird.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Rabe Info jederzeit unter www.rabe.ch. An der heutigen Sendung haben Wilma Rall und Michael Spahr mitgearbeitet. Am Mikrofon verabschiedet sich Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuschauen. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.